D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Die einsame, im Stich gelassene Angela Merkel. Ganz alleine. Am Donnerstag ist EU-Gipfel und sie steht wirklich sehr alleine mit ihrer Flüchtlingspolitik da momentan. Wie geht's mit ihr weiter? Und was hat es mit den Plänen der sogenannten Visegrad-Staaten auf sich, die in Mazedonien die Balkanroute schließen wollen? Darüber sprechen wir gleich ab 6:30 hier. Außerdem telefoniere ich gleich mit Starfotograf Paul Ripke. Er war in Uganda und wird uns erzählen, was ihn dort besonders begeistert hat. Für unseren nächsten Tapfertypen-Gewinner geht's ja auch dahin, nach Uganda. Helfen, frisches Trinkwasser zu erzeugen. Also durchaus spannend. Und das gleich. Außerdem noch, wir wollen euch ein Airbnb vorstellen für Essensfans. Was das genau sein soll, das auch noch in dieser Stunde. Die Redaktionskonferenz am Montag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen, Tapfertypen.
Ah, wir schicken eine oder einen von euch nach Uganda als echte Tapfertypen. Da macht ihr natürlich extreme Sachen und erzählt dann im Radio davon. Wir schicken euch hier auf eine außergewöhnliche Reise. Es geht nämlich mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua nach Uganda. Rund um den Weltwassertag, der ist am 22.03. Da lernt unser Tapfertyp, unsere Tapfertypin Brunnenbauprojekte im Norden des Landes kennen. Außerdem ist unser Tapfertyp beim Kultur- und Musikfestival We Love Uganda von Viva Con Agua dabei und hilft da auch bei den Vorbereitungen. Es geht also auch tatsächlich ums Helfen. Fotograf Paul Ripke war vor 3 Jahren in Uganda zusammen mit Materia und Mekis zum Videodreh, auch mit Viva Con Agua. Normalerweise fotografierst du Stars, Bands, Sportler. Paul, wie bist du zu dem Projekt in Uganda gekommen?
Ja, grundsätzlich, ich komme aus Hamburg und da führen als St. Pauli-Fan schon irgendwann mal immer die Wege über Viva Con Agua und da haben wir Fußball gespielt mit Michi Fritz, mit einem der Gründer und der hat mich dann irgendwann mal angesprochen, ob man nicht vielleicht mal was machen könnte. Dann ging das ziemlich schnell und dann habe ich Martin überredet, dass er da mitkommt, also Materia. Und dann saßen wir schon in Uganda. So richtig wussten wir nicht, was da wirklich passiert, aber wir mögen sowas, wenn man Abenteuer macht sozusagen.
Okay, was hat dich dann an Uganda, aber auch an Kenia, wo ihr auch mit Viva Con Agua wart, besonders überrascht?
Also grundlegend ist Zentralafrika einfach eine Welt, die einen ja sonst nicht so, also man hat nicht so viel mit so etwas zu tun normalerweise. Das ist ein tolles Land zu besuchen. Also Uganda war sensationell, wie offenherzig die Leute dort sind. Das war schon auch sehr, sehr beeindruckend, mal wirklich in Bereiche reinzureisen, wo kein Handy empfangen, also da gab es keinen Strom, da gibt's kein Wasser, gibt's gar nichts mehr. Das ist also hat mich zumindest sehr beeindruckt, da tatsächlich komplett in der Steppe dann zu stehen. Und tatsächlich ist die Herzlichkeit der Leute, wie sie uns aufgenommen haben, die tanzen sehr viel. Zur Begrüßung wird immer getanzt und es war schon sehr lustig, sagen wir mal so. Wir hatten viel Spaß tatsächlich, haben viel gelacht, viele neue Freunde kennengelernt. Doch.
Habt ihr denn die Menschen, ich habe gesehen in dem Video, da wird auch viel getanzt, habt ihr einfach gefragt, ob sie mitmachen wollen und dann haben sie sich drum rumgestellt. Manchmal laufen auch einfach Kinder rein ins Bild und tanzen mit.
Genau, das war so in so einem Slum und da gab es aber so eine Breakdance-Schule und einer der, wir haben ja mit einem Rapper aus Uganda einen Song zusammen gemacht quasi und der kannte wiederum jemanden, der so ein Jugendprojekt aus dem Slum hatte, wo die alle Breakdance gemacht haben und die kamen dann alle und ehrlich gesagt, wenn man da irgendwas macht, innerhalb von einer Viertelstunde stehen 400 Leute um einen herum und wollen sich das angucken und wollen schauen, was so passiert und wir waren so ein bisschen die Attraktion des Tages dort.
Auf deiner Seite kann man sich Fotos angucken von ganz vielen Künstlern, von Sportlern, aber eben auch Fotos aus Kenia. Wie ist es für dich, wenn du dort fotografierst? Außer heiß.
Warm, ja. Also macht viel mehr Spaß, muss ich sagen. Also weil man hat keinen Kunden, sondern man muss nur festhalten, was man sieht. Und das, was man sieht, ist echt toll. Also es ist eine sehr außergewöhnliche Situation, es sind außergewöhnliche Menschen, es sind andere, also sowohl positiv wie auch negativ, auch die schlimmen Sachen, die man sieht, sind ja trotzdem interessant festzuhalten, damit man das jemandem anderen zeigen kann. Und das macht mir persönlich mehr Spaß oder ist sinnvoller für mich, als wenn man jetzt in einem Studio steht und für einen großen Kekshersteller eine Werbung fotografiert oder sowas mit 44 beteiligten Leuten, die alle irgendwas zu sagen haben. Ich persönlich finde Afrika lustiger mit Viva Con Agua.
Bei der Tapfertypen-Aktion, da schicken wir unsere Tapfertypen ja nach Uganda. Und für alle, die vielleicht auch ganz gerne fotografieren, kann ja sein, was sollten die denn auf jeden Fall dort fotografieren? Also ohne welches Motiv dürfen unsere Tapfertypen auf gar keinen Fall nach Hause kommen?
Kinder, das ist mal, also so blöd wie es klingt, aber bildhübsche Kinder von an jeder Straßenecke und die Kombination. Und dann, also ich persönlich finde, man muss jetzt keine Tiere, also nur weil es Afrika ist, muss man jetzt nicht unbedingt Nashörner versuchen zu fotografieren, sondern nah ran an die Leute, also das Lebensgefühl, wenn irgendjemand da hinreist auf euer Geheiß, dass Leute wirklich reingehen in Familien, dass Leute kommunizieren und dass sie was festhalten, damit wir was sehen davon, was wie das da ist quasi und nicht sich selbst mit Selfies am Pool oder sowas fotografiert.
Hast du eigentlich noch mit irgendjemandem aus Uganda Kontakt? Habt ihr euch über Facebook connected oder so?
Ja, sehr viel tatsächlich. Der eine, also es gibt einmal Silvester, das ist der Chef, mit dem schreibe ich immer, der macht auch so Designs, also wir haben immer noch sehr guten Kontakt und helfen mir ein bisschen bei T-Shirts und dies und das. Und dann gab es einen Fotografen, der damals auch, so einen Nachwuchsfotografen, mit dem ich, der war jetzt gerade im Sommer hier in Hamburg und da war der dann auch wieder 3 Wochen bei uns, bei mir im Studio und hat mir nochmal assistiert und der hat mich überall mitgenommen und hat mir so gezeigt, wie wir das alles machen. Und also mit den Uganda-Leuten haben wir sehr viel Kontakt noch. Ja, das war wirklich, das sind Freundschaften fürs Leben.
Fotograf Paul Rebke, begeistert von Uganda. Da geht's hin für euch als D-Radio-Wissen Tapfertypen. Eine Reise, die ihr bestimmt nicht wieder vergesst. Bewerbt euch auf dradiowissen.de/tapfertypen.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz.
Gipfeltreffen in Prag. Heute haben sich die Ministerpräsidenten Polens, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarns plus noch Mazedonien und Bulgarien getroffen. Eigentlich ein Treffen zum Gedenken an die Gründung eines Bündnisses vor 25 Jahren. Aber das eigentliche Thema ist dort die Asylpolitik. Am Donnerstag ist EU-Gipfel und da wollten sich die Staaten vorab abstimmen. Und sie sind sich ja sehr einig, dass Deutschland bzw. Angela Merkel einen Kurs fährt, den sie so nicht wollen. Sie wollen die Grenzen von Mazedonien und weiter auch von Bulgarien nach Griechenland dicht machen und über Flüchtlingskontingente, naja, da wollen sie eigentlich gar nicht drüber reden. Die Radio-Wissen-Korrespondent Stefan Oschwart ist in Wien momentan für uns in Österreich und beobachtet die Situation. Ist denn Europa eigentlich dicht, wenn man Mazedonien und Bulgarien abriegelt?
Naja, das ist die Wunschvorstellung so mancher Leute, aber wie dicht Mazedonien wirklich sein kann, das muss man mal abwarten. Also ich habe, als ich kürzlich in Mazedonien war, immer noch Leute getroffen, die nicht die richtigen Papiere oder vielleicht sogar gar keine hatten, also sprich keine Syrer, Iraker oder Afghanen waren. Die sind dann eben durch Löcher im Zaun oder mit Hilfe von Schleppern weitergekommen. Mittlerweile ist es so, dass Mazedonien quasi eine zweite Verteidigungslinie baut, einen zweiten Stacheldrahtzaun und bestärkt wird Mazedonien darin von Österreich, aber eben auch von den schon erwähnten Visegrad-Staaten, also Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen.
Was passiert denn mit den Flüchtlingen, die sich ja bestimmt nicht von so einem Zaun abhalten lassen? Also die können ja eigentlich auch westlich drumherum, die Route ginge dann durch Albanien, durch den Kosovo und dann hoch wieder nach Serbien und von dort geht es dann weiter wie bisher.
Also wer Geld hat, der besticht einfach mal Polizisten. Das wissen wir von Flüchtlingen, die haben uns das erzählt. 200 bis 250 Euro kostet das. So kann man auch durchkommen. Das ist übrigens nicht nur in Mazedonien so, sondern auch im ach so abgeschotteten Ungarn. Auch dort gibt es für Bakschisch freie Fahrt. Und auch in Ungarn, da tauchen in letzter Zeit doch immer mal wieder auch Flüchtlinge auf, die irgendwie über den Zaun kommen oder drumherum. Denn so ganz dicht ist das ja dort alles nicht. Also zum Beispiel in Richtung Rumänien, da gibt es keinen Zaun. Den will der ungarische Premier Viktor Orban allerdings jetzt bauen. Und dann gibt es eben noch das Problem Belgrad. Dort stranden viele, die keine Papiere haben oder es irgendwie illegal weitergeschafft haben. Das könnte ein, sagen wir mal, Überlauf werden. Sein für Flüchtlinge, die dort irgendwie stranden.
Und Albanien ist keine alternative Route?
Ja, theoretisch ist das schon eine alternative Route, aber das ist nicht so ganz einfach. Man kann da zwar irgendwie rüber, aber es gibt nur so einen kleinen Streifen an der Küste, da müsste man entlang. Ansonsten sehr viele hohe Berge, das ist nicht günstig. Oder man müsste eben übers Meer, das kostet auch wieder Geld, Stichwort Schlepper. Und dann ist man ja erstmal nur in Albanien und müsste von dort irgendwie weiterkommen. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, entweder via Kosovo und dann nach Serbien oder via Montenegro und dann weiter nach Italien oder eben auf dem Seeweg direkt von Albanien nach Italien. Aber das alles ist natürlich kostspielig und auch länger als die jetzige Balkanroute.
Je dichter die Grenzen werden, je dichter die Zäune auch werden, müssen wir uns daran gewöhnen, dass sich an den Außengrenzen der EU demnächst Leichen stapeln werden?
Da müssen wir gar nicht das Wörtchen demnächst bemühen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat es schon vorgerechnet. 410 Tote hat es bereits gegeben in dieser Flüchtlingskrise. Immer wieder kentern Boote in der Ägäis. Kürzlich sind zwei Afghaninnen in Bulgarien erfroren. Die waren zurückgelassen worden von Schleppern im Gebirge. Einen toten Afghanen gab es im vergangenen Oktober. Der wurde von der bulgarischen Polizei erschossen. Also solche Fälle gibt es immer wieder. Und natürlich, je dichter die Grenzen werden, kann man sich vorstellen, dass auch die Zahl der Toten zunimmt, weil die Leute natürlich mehr riskieren und an gefährlichere Wege dann auch gehen.
Was könnte ein Ausweg sein?
Also ich würde mal sagen, Zäune sind es jedenfalls nicht. Es wäre schon mal gut, wenn die Russen den Konflikt in Syrien nicht mit Luftangriffen anheizen würden und wenn sich auch Iran und Saudi-Arabien da raushalten würden. Denn das merken wir an der Grenze. Die Leute kommen jetzt direkt aus Syrien und nicht mehr über den Umweg Flüchtlingslager. Also das geht in 3 Tagen von Aleppo bis Gevgelija in Mazedonien. Da merkt man schon, dass die Luftangriffe da eine Rolle spielen. Und dann muss man sich in der EU, glaube ich, auch ein paar Gedanken machen, was man mit den Ländern macht, die hier überhaupt nicht mitspielen wollen. Weil eins kann ja nicht sein, wenn Brüssel Geld verteilt, halten alle immer schön die Hand auf. Aber wenn es darum geht, solidarisch auch Pflichten zu übernehmen, dann schlägt man sich in die Büsche. So geht's nicht. Da wird man sich andere Lösungen überlegen müssen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute also Gipfeltreffen in Prag. Am Donnerstag ist EU-Gipfel. Und wenn wir in den vergangenen Wochen darüber gesprochen haben, dass Angela Merkel ziemlich alleine dasteht mit ihrer Flüchtlingspolitik, dann müssten wir heute eigentlich sagen, na ja, was ist denn mehr als allein? Ist es vielleicht allein, einsam und im Stich gelassen? Die Visegrad-Staaten machen so ihr Ding. Die Türkei spielt auch nicht so richtig mit. Erdogan will so viel Geld wie möglich rausschlagen, um die Flüchtlinge zurückzuhalten. Österreich hat eine Obergrenze beschlossen. Frankreich lehnt auch eine Festlegung von Kontingenten ab, nimmt 30.000 Flüchtlinge auf, mehr nicht. Ulrike Winkelmann ist hier bei uns Innenpolitik-Expertin. Wie geht denn Angela Merkel mit dem Gegenwind um, der ihr zurzeit entgegenweht?
Wir haben jetzt die letzten Tage und Wochen relativ wenig von ihr gesehen und gehört. Und es wurde für viele für sehr symbolisch gehalten, dass sie nicht in München bei der Sicherheitskonferenz war. Das hatte sicherlich auch sonstige terminliche Gründe. Aber in der Tat haben wir weniger prominente Merkel-Zitate als etwa im vergangenen Herbst, wo sie ja noch verkündete, dass wer ihre Flüchtlingspolitik nicht teile, der stelle sozusagen nicht dar, was sie unter ihrem Land verstehe. Manche Leute nennen das Machtfasten. Das war ein Leitartikel in der Zeit von Bernd Ulrich, wonach Merkel also gerade bewusst auf Tauchstationen geht, um alles spüren zu lassen, was es bedeutet, wenn die mächtigste Frau Europas sich gerade nicht blicken lässt und dann sind alle ganz erschüttert und dann werden sie ihr doch unter die Arme greifen. Das halte ich für eine fehlgehende These. Ich glaube, dass sie gerade in der Tat ratlos ist, dass sie die Ergebnisse jetzt diese Woche von dem EU-Gipfel abwartet und dann wird sie irgendwas erklären müssen, wie es weitergeht.
Also Machtfasten bei ihr, aber ist Merkel in Europa wirklich isoliert oder ist das nur ein Eindruck jetzt von uns Medien oder ein Eindruck von außen?
Nein, ich glaube nicht, dass irgendjemandem noch einfällt, wer wirklich zu Merkel hält, außer bestimmten EU-Repräsentanten, die natürlich immer noch was zu sagen haben. Also der Jean Asselborn, der luxemburgische Minister, der hält kräftig zu ihr, auch viele im Europaparlament, auch die EU-Kommission. Nur ist die EU ja insgesamt so geschwächt und dadurch wird sehr deutlich, wie stark die Nationalstaaten inzwischen wirklich sind, dass man nicht sagen kann, dass es wichtige und dicke Freunde sind. Innerhalb Deutschlands hat Merkel nach wie vor, muss man sagen, die Arbeitgeber, die Wirtschaftsverbände hinter sich, die es einfach gut finden, wenn viele Menschen, sprich viele potenziell günstige Arbeitskräfte kommen. Die gehen natürlich auch davon aus, dass die Kosten, die auch entstehen, dann vom Steuerzahler getragen werden. Deswegen ist das eine gespaltene Unterstützung aus Sicht der Steuerzahler. Gleichwohl ist es ein wichtiges Pfund in der Debatte.
Ich habe immer wieder gedacht, die muss irgendeinen Plan haben. Hat sie vielleicht einen Masterplan, den sie stoisch verfolgt, aber nicht öffentlich macht?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Okay.
Die Geschichte mit dem Machtfasten, die ich vorhin zitierte, das hat die Runde gemacht, weil es so aussah, als hätten manche Leute einen bestimmten Zugang noch zu Merkel und denen hätte sie dann ihren Plan verraten. Ich glaube, dass das eine letzte Ausflucht ist, um so zu tun, als habe sie noch die Sache im Griff. Ich glaube, dass sie das de facto nicht mehr hat, dass sie jetzt in der Tat so auf Sicht fährt, wie sie es schon damals in der Finanzkrise vor ein paar Jahren zugegeben hat, gemeinsam damals mit Peer Steinbrück. Und dass es jetzt einfach eine neue Form des Regierens ist, die wir in Deutschland kennenlernen. Wir regieren von dieser Woche auf nächste Woche. Und man muss gucken, ob auch einfach mal zur Abwechslung was klappt und nicht nur die Dinge nicht klappen.
Und macht sie das alleine oder lässt sie sich in dieser schwierigen Lage auch beraten? Hat sie da Menschen, die sagen, jetzt müssen wir das tun und dies und jetzt das?
Ich glaube, ihre Ansprechpartner sind nach wie vor, wie erwähnt, in Brüssel. Nicht? EU-Kommission, EU-Parlament, das sind sicherlich Leute, die auch noch zu ihr halten, weil sie, wie gesagt, mit ihrer Politik eben auch versucht, die EU immer noch zusammenzuhalten und die EU als Instanz ernst zu nehmen. Nur sind alle gemeinsam dort auch damit alleine, muss man zugeben. Ich bin sicher, dass sie sich verhältnismäßig eng noch mit einigen CDU-Spitzenpolitikern und auch mit der SPD abstimmt. Nicht aber in dem Maße, wie es nötig wäre, um wirklich gemeinsam auftreten zu können.
Deine Einschätzung, wird sie zurücktreten oder hält sie länger noch aus, bis sie abgewählt wird? Immerhin sind laut ARD Deutschlandtrend ja mittlerweile 81% der Befragten der Meinung, die Regierung habe die Flüchtlingssituation in Deutschland überhaupt nicht im Griff.
Ich glaube, das nicht im Griff haben einfach eine andere Formulierung ist für, ja, wir fahren auf Sicht. Und vielleicht müssen wir einfach damit leben. Vielleicht müssen wir einfach auch zugeben, vielleicht müssen auch Spitzenpolitiker mal zugeben, dass manche Dinge nicht kontrollierbar sind. Und das ist natürlich eine Art Politik, die wir in Deutschland jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg gar nicht kennen. Und das ist vielleicht etwas, was auch echt einen Moduswechsel verlangt. Zu Beginn dieser Flüchtlingskrise, so wurde es da ja auch schon genannt, obwohl es zunächst noch gut aussah, hat Merkel ja schon gesagt, gefragt ist jetzt neben deutschem Ordnungssinn auch mal deutsche Flexibilität. Und das war vielleicht schon mal ein Vorausgriff darauf, was gefragt sein wird jetzt in diesem Jahr. Wie es weitergeht, kann wahrscheinlich wirklich niemand sagen.
Aber wenn die Deutschen halt eben nicht so flexibel sind und sie dann auch nicht mehr wählen und auch bei den Landtagswahlen die CDU abkackt?
Ja, es ist möglich, dass es dann einen Aufstand innerhalb der Union gibt. Die CSU hat es ja schon klar gemacht, die steht ja schon die ganze Zeit auf der Barrikade. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie dann zurücktreten wird. Und zwar allein deswegen, weil es aktuell keine echte Alternative zu ihr gibt. Es gibt Leute, die behaupten, dass Wolfgang Schäuble dann das Ruder übernehmen könne, und zwar bis zur Bundestagswahl 2017. Dann müsste dann natürlich jemand anders Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat werden. Dafür kam bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit Ursula von der Leyen in Frage. Die ist aktuell aber auch angeschlagen, wie wir wissen. Sodass ich glaube, dass innerhalb der Union sich auch nach wirklich mies ausgegangenen Landtagswahlen am 13. März das Feld wieder um Merkel herum gruppieren wird, weil alle sehen, dass sie nach wie vor die Einzige ist, mit der man wirklich in eine Bundestagswahl gehen kann.
Ulrike Mickelmann in die Radio Wissen über die einsame Angela Merkel. Viele von uns planen ja den Urlaub über Airbnb, ja, und einige von uns bieten auch ihre Wohnung mal bei Airbnb an. Nach eigenen Angaben stehen auf der Plattform über 2 Millionen Inserate in 190 Ländern zur Verfügung, die man buchen kann. Für alle, die im Urlaub nicht nur in die ins Internet gucken, um Betten zu buchen, sondern auch die Kochtöpfe der Einheimischen, wo sie dann wohnen, auch mal reingucken wollen. Für die gibt es jetzt ein ähnliches Angebot wie Airbnb, also für Essensfans. Worum geht's da, Sebastian Rams?
Um Angebote wie zum Beispiel eatwith.com.
Eat with.
Mhm. Also miteinander essen sozusagen. Auf der Website werden einheimische Hobbyköche und Reisende mit Lust auf besondere Gaumenfreuden fernab gängiger Restaurantketten, wie man sie überall in allen Ländern der Welt antrifft, zusammengebracht. Dazu kann man einfach online nach Stadt und Geschmacksvorlieben ein Menü buchen. Tja, und die Kosten, die schwanken schnell mal zwischen 20 und 60 Euro. Die Macher von Eat With bekommen von der Rechnung am Ende dann so einen Vermittleranteil von rund 15%.
Das heißt, viel verdienen kann man als einheimischer Gastgeber, als Koch damit nicht.
Nicht wirklich, nee. Ist wohl eher so ein kleines Zubrot für die Haushaltskasse dann. In erster Linie sollte man neugierig auf andere Menschen und Kulturen sein und Spaß am Kochen und Bewirten haben. Und den scheinen immer mehr Menschen haben zu wollen. Zum Vergleich, Airbnb-Angebote, wie du sagtest, 190 Länder, ne, ist man Brit. Eat With gibt es ja noch nicht so lange, aber hat jetzt bereits schon in 150 Städten und 34 Ländern Angebote und es werden immer mehr. Dabei ist es aber gar nicht so einfach, als Hobbykoch bei Eat With aufgenommen zu werden. Ungefähr 10.000 neue Anfragen werden gerade geprüft. von dem am Ende aber nur im Schnitt 4% angenommen werden.
Tja, ist halt die Frage, sagst du, ich kann Rührei, ob sie du dich da nehmen. Gibt es denn auch Anbieter, die sich eher auf lokale Angebote beschränken?
Also wer jetzt hauptsächlich in Deutschland seinen eigenen Kochkünsten auch mal im Alltag entfliehen will, der kann das ganz gut auf supperclubbing.com tun. Mhm. Wer Samstagabend zum Beispiel noch nichts auf seiner persönlichen Speisekarte stehen hat, kann in Berlin-Mitte um 19 Uhr für 49 € ein 4-Gänge-Menü genießen. Als Vorspeise, ich habe vorhin mal geguckt, gibt es gebratene Teigtaschen auf Apfelweinsud, die mit einem speziellen französischen Weichkäse gefüllt sind, und als Hauptgang das sogenannte, so stand es da, Bœuf Stroganoff 2.0. Da steht drunter der Klassiker, modern interpretiert, Rind, Meerrettichgelee, rote Beete, zweierlei vom Champignon.
Alles viel zu kompliziert.
Wäre das was für dich?
Nee.
Lieber Spiegelei, wie gesagt.
Ja, Spiegelei oder Rührei. Aber ich kann auch mehr als Rührei.
Tausendsasser.
Ja. Aber ich werde da nicht unterkommen wahrscheinlich. Weder als Kunde noch als Anbieter. Aber Dankeschön, Sebastian Rams. Die Radio Wissen ist hier noch ein paar Stunden. Dann gehen sie wieder los. Diesmal in Vancouver, Kanada. Dann wird er nämlich wieder angeworfen. Der intellektuelle Teilchenbeschleuniger, wie manche sagen oder andere nennen es, das Ideenfestival. Es ist schlicht einfach nur TED. TED steht für Technology, Entertainment und Design. Die einen halten Vorträge von höchstens 18 Minuten und die anderen, die hören einfach zu, diese 18 Minuten. Was TED ausmacht und warum es mittlerweile zu einem derartigen Mythos geworden ist, unser Tagesreporter Stefan Beuting, der kann das als Fan ganz gut erklären, wie ich als TED-Fan finde.
Just 3 minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again.
Das ist Julian Treasure. Julian Treasure kennt sich aus mit Sound. Er sagt, dass wir alle, ihr, ich, dass wir alle im Prinzip schlechte Zuhörer sind, dass wir das Zuhören verlernt haben und es wieder neu erlernen müssen. Das aufmerksame Zuhören, wenn wir ein erfülltes Leben leben möchten.
I believe that every human being needs to listen consciously in order to live fully.
Der Vortrag ist von 2011. Gehört habe ich ihn zum ersten Mal vor circa 4 Jahren. Und seitdem bin ich TED-Fan.
TED-Talks sind Vorträge über alle möglichen Dinge, die es so auf der Welt gibt. Sei es Meeresforschung oder warum ein Polizist gerne Polizist ist oder wie das Gehirn funktioniert. Und ganz oft geht es so neben dem eigentlichen Thema noch um die Frage, warum wir uns eigentlich wie verhalten und oder warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und wann und warum überhaupt. Und das finde ich sehr spannend.
Carsten ist ein Freund von mir und derjenige, der mir damals gesagt hat, TED, kennst du nicht? Das musst du dir unbedingt mal ansehen. Das ist eine Vortragsreihe, die viel kostet, wenn du hingehst, und umsonst ist, wenn du sie im Netz besuchst, bei der die Leute nie länger als 18 Minuten reden und immer mit hochgekrempelten Ärmeln und irre optimistisch an die Probleme der Welt herangehen, bei der es viel Applaus und garantiert keine Langeweile gibt.
Das sind oft auch richtig gute Geschichtenerzähler, die das machen.
Carsten hat auch einen Lieblings-TED-Talk. Der ist von Steven Johnson. Der dreht sich darum, unter welchen Bedingungen du kreativ sein kannst. Johnson erklärt, dass eine Idee weniger so etwas ist wie ein Geistesblitz oder ein einzelner Heureka-Moment, sondern dass du dir eine Idee eher wie ein Netzwerk vorstellen sollst.
But in fact, what I would argue and what you really need to kind of begin with is this idea that an idea is a network on the most elemental level, right? I mean, this is what is happening inside your brain. An idea, a new idea, is a new network of neurons firing in sync with each other inside your brain. It's a new configuration.
Ich habe 3 Jahre als Freiberufler gearbeitet und ich habe immer wieder an diesen Vortrag zurückgedacht und mir überlegt, wie kann ich meine Ideen weiterentwickeln, wo kriege ich vielleicht auch neue Ideen her? Und das hat schon ziemlich einen Einfluss gehabt und das hat auch für mich persönlich gut funktioniert.
Julian Treasure, Steven Johnson, beide Vorträge wurden im Laufe der Zeit jeweils mehr als 3 Millionen Mal geklickt und gesehen und dann kommentiert und geteilt und geliked und weitererzählt. Was hier erstmal nach viel klingt, das schmiert aber völlig ab, wenn man jetzt Amy Cuddy ins Spiel bringt.
It seems that our nonverbals do govern how we think and feel about ourselves. So it's not just others, but it's also ourselves. Also, our bodies change our minds.
Amy Cuddy ist Sozialpsychologin und erklärt, wie wir über unsere Körpersprache unser Bewusstsein verändern, wie wir durch dominante Gesten uns wohl und sicher fühlen können. Total Views 31.506.000. Einer von ihnen, Olaf Kramer, TED-Talk-Fan und Rhetorikexperte und Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz an der Uni Tübingen.
TED-Talks funktionieren natürlich schon auch so, dass sie eine einfache Botschaft häufig verkaufen. Also es wird ein aktuelles Wissensgebiet vorgestellt. Und dabei muss man natürlich auch Komplexität rausnehmen. Also wenn man in 18 Minuten etwa eine neue Computerarchitektur vorstellt, ist derjenige, der dazugehört hat, zwar unter Umständen ganz ordentlich informiert darüber, wie das so funktioniert, trotzdem natürlich nachher nicht in der Lage, einen solchen Computer aufzubauen oder weiterzudenken. Das heißt also, in dem Sinne wird schon auch Komplexität ausgeblendet.
Olaf Kramer betreut in Tübingen die naturwissenschaftlich geerdetere Variante von TED. Die heißen dort Science Notes. Eine Sache, die die Science Notes und wir alle hier, vor allem im wissenschaftlichen Bereich von TED lernen können, ist die, dass wir keine Angst davor haben müssen, zu personalisieren.
Die Akteure werden mal in Szene gesetzt und Menschen interessieren sich ja durchaus für Akteure, also für andere Menschen, die irgendwas machen. Und den Faktor sollte man eben nicht unterschätzen, wenn es nur darum geht, andere zu motivieren, zu interessieren und irgendwie für eine Sache zu gewinnen.
Drei TED-Beispiele. Dreimal Faszination und eine Message. Julian Trescher.
And I think the TED community is capable of anything. So I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out and let's get listening taught in schools and transform the world in one generation to a conscious listening world, a world of connection, a world of understanding and a world of peace. Thank you for listening to me today.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern Vormittag hatte ich Ihmchen hier zu Gast.
Hold on.
Ja.
Hold on, lover.
Singer-Songwriter Lopez. Wir spielen schon seit einiger Zeit I Would Do It All Again. Das hier ist Hold On. Und mein Lieblingssong von Lopez ist ja The River. Und irgendwie erinnert mich The River an Island. Das habe ich ihm auch gestern gesagt, so in unserem Gespräch. Erinnert mich so ein bisschen an so Bands wie Of Monsters and Men, die sich ja sehr von der Natur inspirieren lassen in Island. Und ich habe ihn gefragt, durch was lässt er sich denn inspirieren, zum Beispiel bei The River?
Umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass es immer die Art und Weise ist, tief zu fühlen. Egal was es ist, egal ob es eine positive Emotion ist oder eine traurige. Man muss irgendwie einfach nur tief mit sich connected sein, also irgendwie ja einfach das wahrnehmen, was da im Bauch, was unten irgendwie da gerade raus will oder was da ist. Und wenn man das schafft, dann inspiriert es einen immer, irgendwie was zu schreiben. Und das ist gar nicht so einfach, weil man natürlich viel ja, mit Internet und viel abgelenkt wird und immer unterwegs ist und so. Und dann ist es schwierig zu wissen, wie geht es einem eigentlich wirklich gerade, merke ich immer mehr. Und versuche es aber immer mehr irgendwie doch zu wissen.
Tief fühlen?
Mhm.
Wie geht das? Also wie bringe ich mich in die Situation, tief zu fühlen, tief in mich reinzufühlen? Wie machst du es?
Also Atmung ist ein wichtiges Tool.
Mhm.
Dann wirklich alle Störquellen weg und dann einfach reinspüren. So, was ist in einem drin? So, macht das Sinn?
Macht halbwegs Sinn, oder? Und jetzt freuen wir uns sehr auf das Radiokonzert von Lopez hier bei uns. Das ist am 6.3., eine Woche bevor das neue Lopez-Album rauskommt. Er wird das neue Album komplett das erste Mal vor so vielen Menschen spielen. Generell das erste Mal im Konzert haben, sein neues Album. Und das auch noch in so einer krassen Location, im Kammermusiksaal bei uns neben dem Funkhaus. Tickets gibt's nicht zu kaufen. Die verschenken wir nur hier im Radio, die schenken wir euch. mail@deradiowissen.de. Jetzt einfach eine Mail schicken an mail@deradiowissen.de. Al-Qaida, der IS, Boko Haram, die Al-Shabaab-Miliz, gewaltsame extremistische Gruppierungen, die gibt es ja heute genug. Und überall auf der Welt rekrutieren sie junge Leute, die auf die terroristische Propaganda dann auch reinfallen und mitlaufen. Das FBI, das kann nicht nur Akte X, das FBI, das Federal Bureau of Investigation, hat jetzt den Kampf um potenzielle Terroristen verschärft und eine neue Aktion im Internet gestartet, bei der vor allem ein Computerspiel im Fokus steht. Sebastian Rams aus unserem D-Radio-Wissen-Team, ein Computerspiel?
Genau, die Kampagne der Bundesbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika, dem FBI, kommt unter dem Motto Don't be a puppet, also sei keine Marionette, daher. Untertitel Pull back the curtain on violent extremism und hier die eindringliche Ansprache dazu vom Direktor des FBI, von James Comey.
We've seen a growing trend of violent extremist groups trying to recruit teenagers, especially over the internet. Drawn by false messages of power or glory, vulnerable young people can become puppets used to help spread a message of hate.
Und damit Kinder und Jugendliche in den USA keine Verbrechen im Namen von Extremisten und Terroristen begehen, schickt das FBI jetzt keinen Superhelden in den Propagandakrieg, auch keinen militärischen Kampfroboter, sondern eine Antiterrorziege.
Eine Antiterrorziege. Wie soll die helfen, Jugendliche über Terrorismus aufzuklären, bitte?
Indem Jugendliche auf dieser FBI-Seite das Computerspiel Slippery Slope, heißt so viel wie glitschiger Abhang, spielen und in die Haut einer ziemlich pixelig animierten Ziege schlüpfen. Und das Spiel, um das Spiel überhaupt spielen zu können, muss man sich durch einen so richtig mies animierten Kellerraum klicken, der an die unbeholfenen Anfänge des Computerspielezeitalters erinnert. Irgendwann gelangt man dann an einen Tisch, auf dem liegt ein Original Gameboy aus dem Jahr 1989. Den muss man noch anklicken und schon kann es losgehen.
Frage ich mich natürlich, warum die einen Gameboy auswählen, den man anklicken muss, um das Computerspiel irgendwie zu bewerben. Die Jugendlichen, die das FBI ja damit erreichen will, die sind ja so um die 2000 geboren. Kennen die noch einen Gameboy?
Würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht. Und das ist auch eines der großen vielen Fragezeichen, die sich auftun, wenn man sich mit diesem Spiel und der Seite vom FBI dann beschäftigen muss, muss ich schon sagen. Die mehr als schlichte Grafik erinnert stark an das Spiel Minecraft. Vielleicht, um damit möglichst viele junge Spiele zu erreichen, die das eben kennen. Meiner Meinung nach ist es aber total abtörend, wenn man dieses Spiel sieht und spielt. Der Spieler steuert mit der linken und rechten Pfeiltaste eine Ziege aus der Vogelperspektive und soll verhindern, dass sie mit irgendwelchen rechteckigen Hindernissen kollidiert und dann in 1000 Stücke zerspringt. Und für jedes der insgesamt 6 Level, die der Spieler erfolgreich absolviert, wird er mit einem terroristischen Grundsatz entlohnt, die sehr banal klingen können. Nach Level 1 zum Beispiel mit unsere Gruppe wird angegriffen oder nach Level 3, wir müssen unsere Traditionen verteidigen. Übrigens auch durchweg Parolen, die von Donald Trump kommen könnten,
finde ich. Jetzt sei ehrlich, du hast alle 6 Level von Slippery Slope geschafft.
Nee, keine Chance. Nee? Also nach Level 4 war bei mir immer Schluss. Lag natürlich vielleicht an mir, aber mit jedem höheren Level galoppiert diese dämliche Ziege immer schneller über die Pixellandschaft und die Steuerung wird gleichzeitig total schwammig, als ob die Ziege auf Kufen über Eis schlittern würde und bang, ist es schon wieder vorbei. Also du hast eigentlich keine Chance, dieses 6. Level zu packen. Also das Spiel, jetzt wirklich mal in 10 bis 100 Anführungszeichen gesprochen, ist so billig und lieblos gestaltet, dass ich die ganze Zeit den Gedanken irgendwie nicht losgeworden bin, auf einer FBI-Fake-Seite gelandet zu sein. Also echt absoluter Bullshit, muss ich sagen.
Die wollten deinen Computer ausspionieren.
Oder das haben sie wahrscheinlich erfolgreich geschafft. Also wer versucht, bei diesem totalen Murks auch noch die Level 5 und 6 zu schaffen, der wird bestimmt kein Terrorist, weil die Wahrscheinlichkeit so gegen 100% tendiert, vorher wegen aufgeschürfter Fingerkuppen zu verbluten. Aber da kann es beim FBI wenigstens zurecht heißen, Mission accomplished.
Das heißt, man wird niemals alle terroristischen Weisheiten erfahren, weil man niemals bis ans Ende kommt.
Ja, das ist jetzt der nächste Nonsens bei dem Spiel. Auch wer vor dem Ziel scheitert, bekommt am Ende alle Terror-Glaubenssätze, nenne ich sie mal, angezeigt.
Also schön aufgelistet.
Also wird so jegliche Motivation, wenn sie bei diesem Spiel ohne Spielspaß denn tatsächlich bei irgendwem aufkommen sollte, schon im Keim erstickt. Tja, ich glaube, das FBI ist irgendwie in der Zeitschleife gefangen gehalten worden, denn jede Spiele-App auf dem Smartphone ist 1000-mal fesselnder und Terrororganisationen wie der IS, die sind da auch schon viel, viel weiter, muss man sagen. Der IS hat sich GTA, Grand Theft Auto, eines der erfolgreichsten Games der letzten Jahre ausgesucht, um in dem gleichen Grafikstyle für neue Kämpfer zu werben.
Also, Computerspiele klären über Terrorismus auf. Sebastian Rams hat heute viel zocken dürfen dafür. Dankeschön dafür. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Guter Fisch oder böser Fisch? In Australien wird gerade ein Warnsystem getestet, das Haie erkennen soll. Die Clever Boy, also die schlaue Boje, funktioniert wie eine Art Gesichtserkennung für Meereslebewesen. Laut den Entwicklern liegt die Erfolgsquote bei 90%. Die in bestimmten Abständen gesetzten Bojen senden per Echolot Schallwellen aus. Alle Tiere ab 2 Meter Länge erkennt die Software und analysiert die Bewegung und die Form. Bei Bedarf gibt es dann eine Meldung an die Küstenwache. 2 von 3 Menschen weltweit, also 4 Milliarden Menschen, haben nicht genug Wasser zur Verfügung. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der niederländischen Universität Twente im Magazin Science Advances. Danach liegt die Zahl der Menschen, die mindestens 1 Monat im Jahr unter Wasserknappheit leiden, deutlich höher als bisher gedacht. 2 der 4 Milliarden davon betroffenen Menschen lebt laut den Wissenschaftlern in China oder Indien. Weitere Länder, in denen viele Menschen unter Wasserknappheit leiden, sind Bangladesch, Pakistan, Nigeria, Mexiko und Teile der USA. Die Wissenschaftler betonen, dass sich der Wassermangel unterschiedlich auswirkt, je nachdem, wie wohlhabend ein Land ist. Während in reicheren Ländern vielleicht das Wasser fürs Gärtnern oder Duschen rationiert werde, sei in armen Ländern schnell die Grundversorgung mit Trinkwasser gefährdet. Die Bewerber im US-Präsidentschaftswahlkampf haben jetzt noch einen Konkurrenten mehr, und zwar Frank Underwood, die Hauptfigur der Netflix-Serie House of Cards. Der Streamingdienst hat im Bundesstaat South Carolina einen Wahlkampfstand für Underwood aufgebaut. In South Carolina finden die nächsten Vorwahlen statt. House of Cards zeigt den Weg des Politikers Underwood, der durch geschicktes Strippenziehen und große Skrupellosigkeit ins Präsidentenamt kommt. Gespielt wird Underwood von Kevin Spacey, der am Wahlkampfstand in South Carolina allerdings nicht auftauchte. Wie das Medienmagazin W&V schreibt, standen die Leute trotzdem Schlange, um Aufkleber und T-Shirts mit Underwoods Logo zu ergattern.
D-Radio Wissen.
Montagabend. D-Radio Wissen ist hier. Da willst du schön gepflegt von London Heathrow nach New York fliegen. Und was ist? Irgendein Idiot blendet den Piloten beim Start mit einem Laserpointer und der Flug wird abgebrochen. Also der Flieger landet dann wieder in LHR in Heathrow. So passiert gestern Abend. Das Problem ist weltweit bekannt. Auf deutsche Flugzeuge und Hubschrauber gab es vergangenes Jahr über 230 Laserattacken. In Großbritannien sind es weit über 1000 Laserattacken. Das ist gefährlich. Deswegen können absichtliche Blender auch ordentlich bestraft werden. Es geht da um gefährliche Körperverletzung oder um einen gefährlichen Eingriff in den Verkehr. Möglicherweise landet man, wenn man verurteilt wird, dafür tatsächlich im Knast. Hans-Dieter Reidenbach vom Institut für angewandte Optik und Elektronik der TH Köln hat diese Blendversuche mit Laserpointern untersucht und nachgestellt. Was passiert denn, wenn ein Pilot einen Laserstrahl ins Auge bekommt?
Na, wenn ein Laserstrahl in das Auge eines Piloten gelangt, dann wird er geblendet. Das heißt, vorübergehend wird ihm sich Sicht genommen. Das ist ungefähr so, als würde man die Hände vor die Augen halten oder einfach die Augen schließen. Man hat keinen Blick mehr auf Instrumente, keinen Blick mehr nach draußen für eine gewisse Zeit lang.
Für wie lange ist der Pilot geblendet?
Das hängt von der Entfernung ab, aus der jemand mit einem Laserpointer auf ein Cockpit strahlt, und natürlich dann auch von der Leistung, die dieser Laser hat. Und man kann also rechnen, bei solchen Zeiten zwischen 1 und 10 Sekunden, in denen man überhaupt nicht in der Lage ist, Instrumente abzulesen. Und das in Entfernungen, die typisch im Bereich von 1 Kilometer bis 10-12 Kilometer liegen.
Aber wenn jetzt ein Pilot kurz nach dem Start geblendet wird und erst, also es ist ja in London passiert, London Heathrow, der Flug ist umgekehrt über Irland zurückkehrt, was mag der Pilot dann da gedacht haben? Also da hat er eine nachhaltige Schädigung am Auge gehabt an dem Tag.
Naja, wenn er jetzt direkt getroffen worden ist beim Anflug oder beim Abflug, dann könnte es natürlich aus sehr naher Nähe gewesen sein, also in Entfernung von weniger als 1 Kilometer. Mir ist ein Fall bekannt geworden aus London, aus Heathrow, wo wohl eine Verbrennung der Netzhaut passiert ist. Ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, dass es tatsächlich so ist, aber ganz ausschließen kann man das heute auch nicht mehr bei den verfügbaren Leistungen, die vorhanden sind. Wenn jetzt der Pilot in der Lage war, zurückzufliegen, also eine große Schleife gemacht hat, um wieder zurückzufliegen nach Heathrow, dann muss er ja über längere Zeit sägehandicapt gewesen sein, und die Frage ist, hat nicht der Co-Pilot das Ruder übernommen? Oder wurde er auch getroffen? Das kann man ja auch nicht ausschließen. Also die übliche Möglichkeit wäre ja, einer von beiden, der gerade fliegt, wird getroffen und übergibt in dem Moment das Ruder an den Kollegen.
Und dann haben die gemeinsam entschlossen, weil der Flug halt noch recht lang war nach New York, oh, alleine will ich das Ding jetzt nicht fliegen, wir kehren zurück.
Könnte sein.
Gibt es eine nachhaltige Schädigung für unsere Augen?
Naja, also natürlich kann man das Auge schädigen. Also mit bestimmten Leistungen schon in nächster Nähe kann man eine nachhaltige Schädigung erreichen. Das heißt eine permanente Schädigung. So könnte das auch bei einem großen Laser durchaus auf relativ große Entfernung, ich spreche hier von Kilometer oder sogar noch mehr, passieren. Ausschließen kann man das nicht. Es sind einzelne Fälle mit solchen Schädigungen bekannt geworden. Aber es sind ganz, ganz wenig, also keine 5 an der Hand.
Jetzt passiert das ja relativ häufig und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll, weil wenn so ein Flugzeug startet, dann hat das ja einen gewissen Winkel nach oben, da komme ich doch gar nicht mehr mit dem Laserpointer mit so einem Strahl ins Cockpit rein, und wenn das Flugzeug tatsächlich in der Luft ist, ein paar Kilometer in der Luft ist, da ist ja das Cockpit auch im Prinzip nach oben gewandt, wie soll ich denn da das Cockpit treffen?
Ja, wir wollen hier nicht alle Geheimnisse verraten, wie man sowas anstellen könnte.
Bloß keine Anleitung, ja, das nicht. Aber
genau, das ist eines der Probleme, die Nachahmung ist. Man hat es irgendwo gehört oder gelesen und möchte es dann auch mal probieren. Man muss sich einfach nur in die Situation des Piloten versetzen. Das, was der Pilot sehen kann, von der anderen Stelle aus, kann auch selber eher gesehen werden. Also wenn Sie das Cockpit sehen können, können Sie im Grunde genommen auch den Piloten treffen.
Hm.
Ja? Und der Strahl hat ja einen relativ großen Durchmesser. Also ein typischer Laserstrahl hat in einem Kilometer Entfernung einen Meter großen Durchmesser. Und das ist ungefähr schon die Größenabmessung eines Cockpits in einem Flugzeug. Die Flugzeugnase ist noch größer im Durchmesser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Entfernung eben ein Flugzeug zu treffen, ist sehr groß. Also brauche ich gar nicht mal eine besonders ruhige Hand. Und man darf sich das nicht so vorstellen, ich muss nicht sekundenlang das Cockpit treffen. So eine Blendung erreicht weniger als eine Viertelsekunde. 100 Millisekunden, also ein Zehntel einer Sekunde, reichen voll aus, um eine nachhaltige Blendung zu erreichen. Das heißt, Sie müssen einfach nur das Flugzeug treffen.
Kann man die Piloten nicht irgendwie schützen? Gibt es nicht irgendwelche Folien, irgendwelche besondere Beschaffenheit des Glases, des Cockpits?
Theoretisch ja. Schutzfolien für die Cockpitkanzel sind noch in der Forschung, sind in Entwicklung. Da können wir mal noch ein paar Jahre warten, wenn es überhaupt so etwas geben wird. Der Pilot könnte sich dadurch schützen, dass er in dem Moment, wo er getroffen wird, die richtige Schutzbrille aufhat. Ich sage bewusst die richtige Schutzbrille, denn heute kann man nicht nur mit Grün, nicht nur mit Rot, nicht nur mit Blau Laserpointer ins Cockpit richten. Und welche Brille soll es denn sein? Und man muss sich vorstellen, man zieht eine Brille auf und sieht in dem Moment als Pilot natürlich seine Anzeigen nicht mehr. Nicht mehr in der Farbe, in der man sie braucht. Das heißt, er könnte sie nur dann aufsetzen, wenn er nicht in einem kritischen Moment ist. Müsste also vorher durch die Scheibe geschützt sein. Und solche Entwicklungen sind wirklich noch in den Kinderschuhen. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten.
Ab welcher Flughöhe sind die Piloten sicher?
Es gibt keine ganz sichere Flughöhe. Wenn Sie ins Internet schauen, finden Sie dort einen Anbieter, der Ihnen klar macht, dass Sie sogar einen Satelliten treffen können. Und mit der ISS hat man das ja gezeigt. Die ISS liegt in 400 Kilometer Höhe. Und man ist über Amerika geflogen, in San Antonio, dort ist ein großes Observatorium. Und der Pilot damals konnte bestätigen, dass er den Laserpointer gesehen hat. Er ist nicht geblendet worden. Aber in einer Höhe von 10 Kilometer hat es schon Vorfälle gegeben, wo Piloten eine entsprechende Reaktion hatten, eine Blendung. Nur in dieser Situation ist man in der Regel im Autopilotflug und dort habe ich dann keine Anflug- oder keine Startphase, also keine kritische Situation.
Ein umkehrendes Flugzeug, nachdem der Pilot von einem Laserpointer geblendet wurde, gestern Abend mal wieder in Heathrow passiert. Hans-Dieter Reidenbach von der TH Köln hat uns erklärt, wieso das so gefährlich ist in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sebastian Rams und ich, hallo, grüß dich.
Ja, schönen guten Tag.
Mensch,
guten
in Abend. Unserer aktuellen Tapfertypen-Aktion, da schicken wir ja Menschen nach Uganda zusammen mit der Hilfsorganisation Viva Con Aqua und wir ermöglichen unserem Tapfertypen, sich vor Ort ein Bild zu machen in einer Region, in der Wasser nach wie vor knappes Gut ist, das oft sehr gekämpft werden muss auch. Mhm. Sebastian, wie lange können sich die Radiowissen-Hörer noch bewerben für die Aktion, die aktuelle?
Ja, das geht nur noch bis einschließlich kommenden Donnerstag, also diese Woche, den 18. Februar unter dradiowissen.de/tapfertypen. Los geht es für den Gewinner dann endgültig am 18. März mit Ziel Kampala, der Hauptstadt Ugandas am Viktoriasee, rund um den Weltwassertag. Am 22. März lernt unser Tapfertyp dann Brunnenbauprojekte im Norden des Landes kennen oder ist beim Kultur- und Musikfestival #WeLoveUganda von Viva Con Aqua mit dabei.
Zugang zu frischem Wasser, das war ja eines der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. 9 von 10 Menschen sollten Zugang zu sicherem Wasser bekommen. Angeblich wurde das Ziel laut UN dann 2012 auch offiziell erreicht. Ist aber nicht ganz unumstritten, oder?
Überhaupt nicht, denn in Uganda jetzt zum Beispiel lebt beispielsweise jeder Vierte ohne Zugang zu Frischwasser. Und wenn man sich aus anderen Wasserquellen als sauberen Leitungen wie bei uns bedienen muss, ist es eben sehr wichtig, das Wasser irgendwie vorher zu filtern. Unser Netzbastel-Reporter Moritz Metz hat das mal ausprobiert, einen Filter zu bauen und ist dafür in die moderne Wildnis hier in die Nähe des unfertigen Berliner Flughafens BER gefahren.
Das Ergebnis war, naja, nicht so berauschend.
Nicht so wirklich sein improvisierter Trinkwasserfilter, der bestand aus Kies, Sand, Kohle und einer Plastikflasche. Da hat er dann das Brack- und Kieswasser durchgejagt. Am Ende war diese typische Trübung, die man kennt, des Wassers nicht so ganz verschwunden. Und abkochen sollte man das Ganze zum Schluss am besten auch noch. Moritz sagt, gut wären so circa 7 Minuten.
dradiowissen.de/tapfertypen. Jetzt bewerben für unsere Tapfertypen-Aktion in Uganda. dradiowissen.de/tapfertypen. Ist nix mit Cannabis auf Krankenschein. Hier ist D-Radio Wissen. Obwohl eigentlich will ja unsere aktuelle Bundesregierung den medizinischen Einsatz von Cannabis erlauben. Aber dass das jemals so sein wird, ist momentan fraglich. Die Bundesärztekammer hat dem Spiegel gesagt, nee, Cannabis in Form von getrockneten Blüten und Extrakten, das lehnen wir weiterhin ab. Dabei wirkt das Zeug, ja? Ich habe keine Ahnung, ich bin weder Schmerzpatient noch habe ich jemals gekifft in meinem Leben. Also da bin ich sehr, sehr uncool. Aber wir kennen die besten Experten zu allen Themen. Und in diesem Fall ist das Cannabis-Experte und Mediziner Franjo Grotenhermann. Er hat in seiner Praxis mehr als 200 Patienten, die mit Cannabis behandelt werden. Und diese Patienten haben nicht nur eine Krankheit, sondern etwa 50 verschiedene. Sie haben also nicht nur Schmerzpatienten. Gegen was hilft denn alles Cannabis?
Vielleicht kurz eine Vorbemerkung. Die Bundesärztekammer vertritt ja die Ärzte. Mhm. Und die Bundesregierung vertritt die Bevölkerung. Und mehr als 3/4 der Bevölkerung sind dafür, dass sich da was ändern muss. Also insofern bin ich da ganz positiv gestimmt. Jetzt zu Ihrer Frage. Also es gibt vor allen Dingen 5 Bereiche. Das sind zum einen chronische Schmerzen unterschiedlicher Art, also von Migräne bis Rückenschmerzen bis Phantomschmerzen. Der zweite Bereich sind chronisch entzündliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew. Der dritte Bereich sind psychiatrische Erkrankungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung. Der vierte Bereich sind neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Spastik bei Multiple Sklerose oder Tourette-Syndrom. Und der fünfte Bereich sind Appetitlosigkeit, Übelkeit aufgrund unterschiedlicher Ursachen, zum Beispiel bei Krebs oder HIV, AIDS oder Hepatitis C.
Und was macht Cannabis dann bei uns im Körper?
Wir haben ein körpereigenes Cannabinoidsystem. Wir produzieren also unsere körpereigenen Cannabinoide, die sogenannten Endocannabinoide. Und die binden an bestimmte Rezeptoren, Cannabis-Rezeptoren. Mhm. Und die gibt es überall im Körper, in allen Organen, allen Geweben.
Die haben wir ohnehin schon, also auch ohne, dass wir jemals Cannabis zu uns
genau
nehmen.
Ja. Mhm. Die heißen Anandamid und 2-Arachidonylethylamid und so weiter. Ja, die haben also klingende Namen, diese Endocannabinoide. Und die natürliche Funktion dieses Cannabis-Systems ist, uns vor einer Überaktivierung des Nervensystems und anderen Systemen zu schützen. Also wenn in Schmerzregelkreisen des Gehirns zu viel Aktivität ist, also zu starker Schmerz, dann versucht dieses System, dem entgegenzuwirken.
Indem es Prozesse verlangsamt? Weil man hört ja immer wieder, dass Cannabis Prozesse verlangsamt.
Ja, also in dem Fall ist es so, dass durch die Aktivierung von diesen Rezeptoren die Ausschützung dieser Neurotransmitter, also Nervenüberträgerstoffe, die den Schmerz weiterleiten, gebremst wird.
Okay.
Und das Gleiche passiert bei Übelkeit. Also wenn da in den Regelkreisen für Übelkeit zu viel Aktivität ist, dann wird das gehemmt. Das Gleiche passiert bei zu starker Muskelspannung und bei anderen Bereichen. Ja. Mhm. Das ist ein grundsätzliches Prinzip. Also Adrenalin bringt uns hoch und das Cannabinoid-System bringt uns runter.
Jetzt haben Sie ja viele Patienten, die haben eine Ausnahmegenehmigung, die müssen das Zeug auch selbst bezahlen. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, ja, reicht das denn nicht? Wofür brauchen wir noch ein komplett legales medizinisches Cannabis?
Also ich habe gerade Bescheid bekommen von einem Urteil. Einer meiner Patienten hat am 10. Februar einen Beschluss des Amtsgerichts bekommen, dass kein Verfahren gegen ihn eröffnet wird. Er hat eine Ausnahmeerlaubnis, kann sich Cannabis aber gar nicht leisten. 1 bis 2 Gramm, der lebt von Hartz IV, hat deswegen angebaut. Und ich habe ihm vor 2 Jahren habe ich ihm gesagt, okay, ich schreibe mal an die Staatsanwaltschaft, dass sie anbauen und bitte die Staatsanwaltschaft mal zu klären, ob das illegal ist oder nicht.
Okay.
Und jetzt hat das Amtsgericht gesagt, nee, wir eröffnen das Verfahren nicht, das ist gerechtfertigt, rechtfertigender Notstand, Paragraf 35 StGB. Und damit, die Staatsanwaltschaft wird vielleicht dagegen sein, aber das ist zumindest schon mal ein Zeichen, dass auch in der Justiz gesagt wird, das kann aber nicht sein, wenn jemand Cannabis benötigt, er das dann nicht bezahlen kann, sich nicht selbst irgendwie helfen darf. Und die Idee der Bundesregierung ist nun zu sagen, okay, wenn er das nicht bezahlen kann und er braucht es aber unbedingt, dann soll es die Krankenkassen auch bezahlen.
Und
das finde ich auch vernünftig.
Komplett legal. Dankeschön. Cannabis-Experte und Mediziner Franjo Grottenherm in D-Radio Wissen. Und das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye, bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.